Klare Antworten für komplexe Steuerfragen. Der PureTax Podcast.
Herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge PureTax. Heute mit mir im Studio Hendrik. Hi, grüß dich.
Hallo Marc.
Hendrik, in unserer allerersten Folge wollen wir über einen Mandanten berichten. Und zwar Toni. Toni kam zu uns und hat sich mit dem Gedanken beschäftigt, Immobilien zu kaufen. Immobilien hat in den letzten 2 Jahren nicht ganz so gut funktioniert, weil sich der Markt ein bisschen gedreht hat. Aber er sagt selbst, in Frankfurt Innenstadt kriege ich im Moment tolle Objekte zu wahnsinnig günstigen Preisen. Das Problem ist ein bisschen, die Bankenfinanzierung klappt nicht, aber er selbst hat genügend Kapital auf der Bank liegen und sagt, wenn ich das selbst finanziere, bekomme ich das hin. Das sind Schnäppchen, aber wie machen wir das denn eigentlich? Er hat konkret ein Objekt vor Augen gehabt, wo er sagt, die Rendite ist relativ gut, er kriegt 6% Rendite daraus aus den Mieten. Aber er sagt, Frankfurt Innenstadt, Wertsteigerung absolut nicht zu unterschätzen, das kann auch in 10 Jahren nochmal ganz anders aussehen. Er kam zu uns und sagte, was ist denn die ideale Struktur, mit der wir zukünftig alle Immobilientransaktionen machen? Was würdest du ihm sagen?
Guter Punkt und natürlich, wie du richtig sagst, ein brandheißes Thema. Und erstmal eigentlich eine Antwort würde ich geben, die fast langweilig klingt, weil man immer so ein bisschen sagen muss, naja, es kommt drauf an, weil es einfach für jede Immobilie so eine passende Investitionsstruktur gibt. Also eine Struktur für alle Immobilien, die ich irgendwie habe, das ist einfach ein bisschen schwierig, sowohl rechtlich als auch steuerlich.
Einverstanden. Wenn es die eine Struktur nicht gibt, dann lass uns doch an dem konkreten Fall mal schauen, was für Toni in diesem Fall sinnvoll sein könnte. Er sagte uns, wie gesagt, die Immobilie wirft durchaus hohe Mieteinnahmen ab, aber Wertsteigerung nicht zu unterschätzen. So, jetzt kam er und sagte, ganz einfach, bislang habe ich alles privat gekauft, aber ich habe mal gehört, vermögensverwaltende GmbH, klingt doch total gut. Was sind denn die Unterschiede? Lass uns doch erstmal überlegen, was wäre, wenn er diese Immobilie privat kaufen würde?
Ja, sehr gerne. Wenn er die Immobilie privat erwirbt und er plant ja die Immobilie auch zu vermieten, dann erzielt er Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und die unterliegen seinem ganz normalen Einkommensteuersatz. Wir kennen das, die Steuer fängt irgendwo an, Eingangssteuersatz 14% und geht bis hoch 45%, wenn er im Bereich der Reichensteuer wäre. Aber man kann sagen, 42% Spitzensteuersatz kann dann da quasi rauskommen und das ist natürlich eine sehr, sehr hohe laufende Besteuerung auf meinen Gewinn, den ich im Privatvermögen habe.
Das heißt doch, konkret zusammengefasst, wenn er 100 Gewinn macht aus den Mieten, zahlt er daraus 42-45% Steuern. Das heißt, 50% bleiben ihm am Ende übrig, die er wieder investieren kann. Der Vorteil ist aber, wenn er sie privat hält und wir gucken mal in die Zukunft und er möchte die Immobilie irgendwann verkaufen, dann ist es doch so, Hendrik, dass er nach 10 Jahren aktuelle Rechtslage komplett steuerfrei veräußern könnte.
Genau, das ist eben in dem Fall die positive Kehrseite im Privatvermögen. Eine relativ hohe Besteuerung auf die laufenden Erträge. Aber ich habe eben diese aktuell noch steuerfreie Veräußerungsmöglichkeit, wenn ich eine vermietete Immobilie mehr als 10 Jahre gehalten habe. Und da sieht man ja auch schon in unserem Fall ganz gut, er erwartet eine hohe Wertsteigerung, hat aber gleichzeitig auch eine hohe Rendite. Das heißt, er hat hier, wenn er das im Privatvermögen macht, einerseits einen Vorteil, steuerfreie Veräußerungsmöglichkeit, aber andererseits halt laufend, bis er steuerfrei verkaufen kann, wir reden hier über mindestens 10 Jahre, eben auch die relativ hohe Besteuerung.
So ist es. Und wenn er sagt, er will langfristig halten, dann dauert halt das, bis er irgendwann mal in den Genuss des steuerfreien Veräußerns kommen sollte, relativ lange. Frage ist, macht er das überhaupt? Was wäre denn die Alternative? Er sagt ja mal, lass uns doch über das Thema einer vermögensverwaltenden GmbH sprechen. Hendrik, was ist denn eigentlich eine vermögensverwaltende GmbH?
Ja, die klassische VV-GmbH, wie man sie eigentlich auch überall im Internet und in anderen Blogs lesen kann, ist letztendlich eine klassische GmbH, die in Immobilien investiert. Und eine GmbH unterliegt ja grundsätzlich der Besteuerung mit Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer. Und bei dieser VV-GmbH hat man eben die Möglichkeit, dass diese Gewerbesteuer nicht anfällt, weil man sagt, man ist vermögensverwaltend tätig, man übt kein klassisches Gewerbe aus, man ist kein Produktionsunternehmen und dann sagt eben das Gewerbesteuergesetz, naja, dann kann man eben diese Erträge, die auf diese Vermögensverwaltung, die auf diese Immobilienvermietung entfallen, sozusagen, die kann man bei der Gewerbesteuer kürzen. Erweiterte Kürzung nennt sich das. Und somit ist man nur in der Körperschaftssteuer und da haben wir aktuell die 15% plus Soli. Und das ist eben die klassische VV-GmbH, wo man eben sagt, runtergebrochen GmbH, 15% Steuern auf die Mieterträge.
Cool. Lass uns noch mal kurz miteinander vergleichen. Das heißt, wenn er privat diese Immobilie in Frankfurt hat, Innenstadt, bekommt daraus 100 Gewinn auf die laufenden Mieterträge, die er da drin hat, dann würde er privat knapp 50% Steuern zahlen. Wenn ich in der vermögensverwaltenden GmbH drin bin und die erweiterte Gewerbesteuerkürzung habe, dann wären wir dabei, dass er nur 15% darauf zahlt. Vereinfacht gesagt, bleiben ihm dann am Ende 85 übrig, die ich natürlich, Hendrik, wieder investieren kann.
Genau, richtig. Und das ist ja häufig auch das Ziel. Ja, das muss man ja berücksichtigen. Jetzt werden natürlich viele sagen, naja, das Geld liegt ja erst in der GmbH. Du musst es ja, um jetzt quasi es privat zu haben, noch eine Gewinnausschüttung beschließen. Das sind nochmal diese 25% Abgeltungssteuer, die wir alle kennen, wo man dann natürlich nochmal eine Extrasteuer hätte. Aber das ist ja genau nicht die Denke von Toni, der ja quasi sagt, ich will langfristig investieren, ich will halten, weiter aufbauen, vielleicht reinvestieren. Also die klassische Denke eines langfristigen Investors. Insofern ist dieses Thema der Ausschüttung, ja, also Geld rauszunehmen aus der Immobilien GmbH für den Lebensunterhalt, das ist ja überhaupt nicht seine Zielsetzung. Das heißt, dieses Thema, was dann oft kommt, naja, wir haben ja noch die Ausschüttung, ist hier ein eher theoretisches, insofern völlig richtig. Laufende Besteuerung kann man eigentlich annehmen, 15% und damit deutlich niedriger als im Privatvermögen.
Perfekt zusammengefasst. Vielleicht nochmal folgende Überlegung. Er hat jetzt gesagt, das ist eine ganz konkrete Immobilie in Frankfurt Innenstadt. Macht es denn einen Unterschied, welche Art von Immobilie ich erwerbe? Also wie sieht es denn zum Beispiel mit Denkmal-AFA aus? Gibt es dort eine allgemeingültige Aussage zu sagen, das eine machst du als Privatperson, das andere machst du als GmbH?
Ja, also Denkmalimmobilien ist ein spezieller Fall, den du hier ansprichst, aber auch ein guter Punkt, weil es ist natürlich, ja, wenn man jetzt wieder bei dem Punkt ist, laufende Besteuerung, 15% GmbH, 42% Privatvermögen. Was ich bei Denkmalimmobilien regelmäßig habe, wenn ich dieses Denkmal herrichte, ist ja eine hohe Sonderabschreibung, diese sogenannte Denkmal-AFA. So, und da ist es natürlich so, dass ich aufgrund dieser Denkmal-AFA häufig Verluste generiere. Und da dreht sich jetzt quasi die Medaille um. Ja? Wir gucken von der anderen Seite drauf. Wenn ich Verluste habe, ist sowas natürlich regelmäßig attraktiv, es im Privatvermögen geltend zu machen, während es in der GmbH nur mit 15% auswirkt, weil meine Besteuerung halt auch nur 15% ist. Insofern ist so eine Denkmalimmobilie, also wenn er eine alte Immobilie kaufen würde, die er dann saniert, wo er dann auch Denkmal AFA berechtigt wäre, in der Regel vorzugswürdig im Privatvermögen.
Das heißt, wir würden doch, Hendrik, so ein bisschen unterscheiden, welche Art von Immobilie hast du? Ist das eher eine Immobilie, bei der wir zum Beispiel die Denkmal-AFA bekommen? Ist es eine Immobilie, bei der eine hohe Mietrendite erwartet wird? Ist es eine Immobilie, bei der eine hohe Wertsteigerung erwartet wird? Also diese allgemeingültige Aussage gibt es nicht. Jetzt kämen wir aber noch mal ganz kurz zu unserem Fall zurück und sagen, Toni möchte dort Frankfurt Innenstadt etwas kaufen. Jetzt haben wir gesagt, okay, so sehen die laufenden Einnahmen und die Besteuerung aus. Was ist denn, wenn Toni jetzt über eine vermögensverwaltende GmbH diese Immobilie in Frankfurt Innenstadt erwirbt und sagt in 15 Jahren, die verkaufe ich jetzt mit einem Gewinn von 50% oder 100%?
Genau, dann hat er in der Regel in der GmbH eben zwei Optionen. Der Klassiker, er verkauft und erzielt einen Gewinn. Da ist es eben so, dass eben dieses steuerfreie Veräußerungsprivileg, wie wir es im Privatvermögen haben, eben nicht greift. Die Immobilie ist im Betriebsvermögen steuerverhaftet.
Das heißt?
Das heißt 15% Körperschaftssteuer und gegebenenfalls fällt diese Gewerbesteuerkürzung weg, wenn er nur eine Immobilie drin hat. Also wenn man die letzte Immobilie verkauft, hätte man auch gewerbesteuerlichen Problem. Gehen wir jetzt mal von aus, er hat dann da mehrere Immobilien drin und verkauft einfach nur eine Immobilie von mehreren. Wäre es quasi eine Besteuerung, die wir hätten? Ja, hätten wir im Privatvermögen nach 15 Jahren nicht. Aber muss sagen, 15% ist auch deutlich weniger als zum Beispiel, ja, wenn ich im Privatvermögen innerhalb von 10 Jahren verkaufen würde mit 42%. Also kann man auch so ein bisschen relativieren.
Verstanden. Heißt konkret, wir sollten eine Excel-Tabelle nebendran legen, uns überlegen, was kommt da draus, was erwarten wir, was sind die Prämissen und dann entscheiden. Für den Punkt aber nochmal ganz kurz, es wäre ja auch so, wenn die Immobilie veräußert wird, wird zwar der realisierte Gewinn nur mit 15% versteuert. Letzte Immobilie, ja, fliegt mir sogar mal die erweiterte Gewerbesteuerkürzung gegebenenfalls um die Ohren. Wenn er jetzt natürlich sagt, er löst das alles auf und schüttet das aus ins Privatvermögen. Jetzt müssen wir ehrlich zueinander sein. Das heißt, dann hat er von den 100 15% Steuern gezahlt, bleiben 85. Die 85 würden wir nochmal ausschütten ins Privatvermögen. Da sind wir bei einer durchgerechneten Steuerlast am Ende von ungefähr 36%.
Korrekt. Wie du richtig gerechnet hast, und man sieht ja auch, er steht dann in der Tat noch besser da, ja, als mit einer Besteuerung im Privatvermögen. Ja, also das kann dann auch mal sinnvoll sein, wenn man eben sagen will, man will diesen Exit machen und will es komplett liquidieren. Vielleicht noch ergänzend, die zweite Option wäre diese 6b-Rücklage. Also wenn er sagt, er möchte Immobilien auch mal drehen, aber möchte natürlich weiter in Immobilien investieren, könnte er auch immer sagen, wenn er die Immobilie im Anlagevermögen gehabt hat und das länger als 6 Jahre, dass er jetzt verkauft und diesen Gewinn nicht sofort besteuert, sondern in eine Rücklage stellt, dann innerhalb von 3 Jahren eine neue Immobilie kauft und dann kann er diesen Rücklagenbetrag sozusagen da übertragen und zahlt diese Steuer dann dennoch trotzdem, aber über eine sehr, sehr lange Zeit, indem er jetzt eine geringere Abschreibungsbasis hat. Also das ist auch nochmal eine Option, so ein Stundungseffekt, sinngemäß eigentlich so ein Darlehen ein bisschen vom Staat.
Der Stundungseffekt ist vor allem bei der 6b-Rücklage klasse. Jetzt haben wir drüber gesprochen, er könnte das privat machen oder seine Idee Vermögensverwalter GmbH. Wie gesagt, man muss im Einzelfall hinschauen. Hendrik, mal ganz offen gefragt, gibt es eine kreative andere Idee, was man machen könnte, auf die wir noch gar nicht zu sprechen gekommen sind?
Ja, absolut. Die gibt es, vor allem wenn man sich nochmal diese Vor- und Nachteile anguckt, über die wir gesprochen haben. Hohe Besteuerung im Privatvermögen, niedrige in der GmbH und diese steuerfreie Veräußerungsmöglichkeit. Und da gibt es ein Vehikel, was eben letztendlich die Vorteile von beiden Alternativen ein bisschen miteinander verbindet, sprich die niedrigere Besteuerung und eben diese steuerfreie Veräußerungsmöglichkeit.
Die eierlegende Wollmilchsau?
So ein bisschen, ja. Man kennt uns, wir haben oft schon über dieses Thema gesprochen, das Thema Familienstiftung.
Familienstiftung klingt erstmal total kompliziert. Familienstiftung klingt immer danach, boah, mein Vermögen ist auf alle Ewigkeit weg, ich komme nie wieder dran, hat irgendwas mit Gemeinnützigkeit zu tun, haben wir schon häufig drüber gesprochen, ist überhaupt nicht so. Familienstiftung, Rolls-Royce der Gestaltung, nicht ganz einfach da reinzukommen, muss man erstmal bauen, muss man machen, aber wenn man drin ist und ein anständiges Setting hat, dann hat man volle Flexibilität, man hat Zugriff auf das Vermögen, man ist aber in einer geschützten Hülle unterwegs. Können wir vielleicht separat nochmal drüber sprechen, wie es funktioniert? Wie sieht es denn mit der Besteuerung von Immobilien jetzt in diesem konkreten Fall aus?
Genau, wir haben hier eben den Vorteil, dass wir, weil die Stiftung eine Körperschaft ist, sie unterliegt dem Körperschaftssteuergesetz, auch diese 15% Körperschaftssteuer haben und keine Gewerbesteuer, weil eine Stiftung, die Immobilien vermietet, nicht gewerblich tätig ist. Das heißt, da können wir direkt einen Haken dran machen, super Vorteil, niedrige laufende Besteuerung.
Heißt, dieses Thema bei der vermögensverwaltenden GmbH, dass ich die erweiterte Gewerbesteuerkürzung erst einmal hinbekommen muss, was ja gar nicht so einfach ist, Hendrik. Also da gibt es ein paar Parameter, die ich einfach beachten muss, die mich sofort, allein so eine Parabolantenne auf dem Dach, wieder in die Gewerblichkeit reinbringen. Das hat eine Stiftung per se nicht.
Genau, richtig. Und vor allem nicht nur das Thema reinkommen, sondern dann auch drin bleiben, dass man eben einige Jahre später dann doch irgendwas macht, ja, oder wie gesagt, die letzte Immobilie verkauft. So Themen habe ich in der Stiftung nicht. Ich bin einfach nicht Gewerbetreibender, ja, Haken dran, und das macht es super einfach.
Das heißt, die Familienstiftung ist, was die laufende Besteuerung angeht, komplett vergleichbar mit der vermögensverwaltenden GmbH. Ich habe nur diese 15% Besteuerung und ich habe natürlich den Vorteil, Hendrik, dass die erweiterte Gewerbesteuerkürzung bei der GmbH erst einmal erreicht werden muss. Ich darf zum Beispiel keine Parabolantenne auf dem Dach haben oder dergleichen, sonst verliere ich die sofort. Und ich muss sie auch erstmal halten können in der vermögensverwaltenden GmbH. Und ich habe aber auf der anderen Seite bei der Familienstiftung auch den Vorteil, dass dort die Spekulationsfrist gilt. Das heißt, nach 10 Jahren kann eine Stiftung die Immobilie komplett steuerfrei veräußern. Warum ist das so?
Das hängt damit zusammen, dass eine Stiftung zwar eine Körperschaft ist nach dem Körperschaftssteuergesetz, aber eben nicht automatisch Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielt, Kraftfiktion, wie es eben bei einer GmbH ist. Eine GmbH hat immer Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Die Stiftung kann alle möglichen Einkunftsarten erzielen, sofern das möglich ist, sprich Einkünfte aus Kapitalvermögen, wenn sie eben Aktien hat, genauso Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Und so ist es auch bei der Veräußerung. Das, was wir privat kennen, Stichwort privates Veräußerungsgeschäft, kann auch eine Stiftung generieren. So, und da ist es dann genauso, gleiche Spielregeln. Innerhalb von 10 Jahren wäre der Gewinn steuerpflichtig auf Ebene der Stiftung mit 15%. Nach Ablauf von 10 Jahren aktuell steuerfreie Veräußerungsmöglichkeit.
Top. Dann lass uns doch mal versuchen, das Ganze zusammenzufassen für Toni. Das heißt, er kann den Rolls-Royce der Gestaltung nehmen und vereint quasi die Vorteile des Haltens einer Immobilie im Privatvermögen mit den Vorteilen einer vermögensverwaltenden GmbH. Aber ich habe natürlich, sind wir auch ehrlich zueinander, hohe Errichtungskosten, bis ich dorthin komme. Es ist einfach ein komplexes Konstrukt, aber wahnsinnig viele Vorteile. Ansonsten lohnt es sich, bei jeder Immobilie hinzuschauen. Es gibt, glaube ich, nicht die generalistische Lösung zu sagen, so machen wir es immer, sondern es hängt davon ab, ist es eine denkmalgeschützte Immobilie, habe ich ein hohes Abschreibungsvolumen, habe ich eher die Wertsteigerung in der Immobilie. Und dann kann man von Einzelfall zu Einzelfall entscheiden, macht man das in einer vermögensverwaltenden GmbH oder macht man das im Privatvermögen. Hendrik, sau spannendes Thema. Ganz herzlichen Dank für den Austausch. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir.
Absolut. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.